Ja, heute freue ich mich besonders, mit Silvia Schneider sprechen zu dürfen. Silvia Schneider ist Professorin an der Ruhr-Universität in Bochum. Und wir haben heute die Chance, in drei unterschiedlichen Teilen drei unterschiedliche Aspekte deiner Rollen und deines Werdegangs gemeinsam zu besprechen. Und ja, ich würde gerne starten mit der Frage, Silvia, warum bist du denn eigentlich Psychologin geworden?
Ja, warum bin ich Psychologin geworden? Und das ist natürlich eine Frage, die durchaus naheliegend ist. Und da ist, wie so häufig, und das ist auch Teil meiner Forschung, Kindheit oft wichtig. Und für mich war Schule wichtig. Schule und insbesondere dann im Gymnasium, in der Oberstufe, wo man sich dann ja spezialisieren konnte. Und ich habe mich unter anderem auf Biologie als ein Vertiefungsfach spezialisiert. Und das hat mich sehr angesprochen. Und insbesondere, als wir dann im Rahmen der Biologie auf die Verhaltensbiologie zu sprechen kamen. Konrad Lorenz, diese Sachen, Jane Goodall. Als ich diese Sachen gehört habe, dachte ich, wow, ist das cool und das interessiert mich. Obwohl das ja so stark aus dem Tierreich kommt, aber dass so auch die Methodik der Verhaltensbeobachtung daraus zu erschließen, wie bestimmte Dinge sich verändern, wie gelernt wird, all diese Dinge, das hat mich sehr angesprochen. Und ich glaube, aber ein anderer Bereich war auch, da kommt dann eher so vielleicht das Motiv der Hilfe her, dass ich schon auch als Kind und Jugendliche auch in Jugendgruppen Pfadfinder unterwegs war. Ich habe da mich sehr stark engagiert und da kamen natürlich auch viele Themen von sozialer Unterstützung, soziale Gerechtigkeit, solche Themen auch auf, die auch, glaube ich, mit auch wichtig waren, so überhaupt in diesen Themenkomplex reinzugehen.
Ja, und jetzt hast du Motive schon uns mitgeteilt, warum die Psychologie. Jetzt bist du ja nicht nur in die Psychologie, sondern du bist in die Akademie, in die Hochschulpsychologie gegangen. Wie kam das? Wie war dein Weg als Forscherin?
Ja, das ist auch so, dass das etwas war, wo, wie ja häufig im Leben, ne, da kommen Zufälle zusammen. Aber ich glaube, ein für mich ganz entscheidender Punkt war, dass ich während meiner Diplomarbeit, die ich eben bei einer der wenigen Frauen in der damaligen klinischen Psychologie in Deutschland meine Diplomarbeit machte, das war Irmela Florin, und ich bei ihr eine experimentelle Studie zu Körperbildstörung bei Bulimia nervosa machte. Ein Thema, das dir vielleicht auch vertraut ist. Und da war ich schon so, ja, mich hat das sehr interessiert, dieses Arbeiten. Und mich da auch sehr reingestürzt und offensichtlich fand sie das, was ich machte, gut. Und für mich war erstmal ein Weg in die Akademie, also zu promovieren, überhaupt nie irgendwie in den Sinn gekommen. Aber dann war es ganz klar sie, dass sie sagte, ich sollte doch unbedingt promovieren. Und ich, vielleicht auch typisch Frau, dachte, geht ja gar nicht, traue ich mir gar nicht zu. Und sie hat mir dann letztendlich geholfen und mich auch sehr darin unterstützt, diesen Weg zu gehen. Und hat dann auch mir geholfen, eine erste Stelle in einem DFG-Projekt zu bekommen.
Ja, spannend. Und du hast vorhin erwähnt, wir waren noch nicht bei den Orten. Genau, vielleicht kannst du noch erzählen, welche Unis du deinen Start gemacht hast als Studierende und nachher als Wissenschaftlerin.
Genau, also eine der meiner längsten Stationen war Marburg. Da habe ich Vordiplom und Diplom gemacht. Ich hatte einen kurzen Abstecher ganz am Anfang in Mannheim gemacht, da fühlte ich mich aber nicht so wohl und das Studium schien mir da nicht so, dass ich da bleiben wollte. Und dann bin ich relativ schnell nach Marburg gewechselt und da war ich dann 10 Jahre. Also habe ich dann meinen Diplomstudiengang gemacht und danach eben auch promoviert, habe dort dann im ersten Forschungsprojekt gearbeitet. Und von da aus gab es dann eine ganze Reihe von Stationen. Also von Marburg ging es dann erstmal nach Berlin, eine kurze Episode. Von Berlin ging es damals dann in den Osten nach Dresden. Das war also kurz nachdem Deutschland wieder vereint war und dort dann eben auch die klinische Psychologie aufgebaut. Ich habe damals auch, also ich glaube, viele kennen das nicht mehr, Christoph-Tournier-Stiftung dort an der Uni Dresden aufgebaut und damit auch die ersten klinisch-psychotherapeutischen Ambulanzen in Deutschland war ja noch ein kleines Netzwerk, wo ich dann da auch mittendrin war. Und das war schon auch Pionierarbeit da. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, obwohl es auch gleichzeitig eine sehr, sehr anstrengende Zeit war. Von dort, und das ist dann ein krasser Wechsel gewesen, von Dresden nach Basel in die Schweiz. und von Basel, Schweiz, wieder ein krasser Wechsel, dann mitten ins Ruhrgebiet nach Bochum, die Blume des Reviers.
Ja, und du hast ja jetzt die deutschsprachigen Stationen aufgelistet, weil du warst ja auch mehr als einmal im Ausland. Wie hat das da reingepasst?
Genau, zwischendrin bin ich immer wieder mal, also für Kurzaufenthalte zum Beispiel nach Edna vor zu Philadelphia, dann für ein halbes Jahr dann nochmal nach Philadelphia, damals dann aber auch schon mit Familie auch zu Edna vor und dann an die UCLA zu Michelle Kresge für ein halbes Jahr. Und das waren dann immer so kleine Auszeiten aus dem deutschen Akademia-Leben, also im Rahmen von Sabbaticals, dort dann auch in den verschiedenen Arbeitsgruppen dann mitzuarbeiten und da natürlich viel Inspiration und einfach auch Austausch und Vernetzung auch zu ermöglichen. Und das war immer auch natürlich eine tolle Erfahrung.
Und du hast ja vorhin schon kurz den Titel deiner Diplomarbeit benannt, im Bereich Körperbildstörung und das bei Bulimie-Patientinnen oder Patienten. Und damit könnte ja auch schon die Pfade geebnet worden sein, dass es dich in die Richtung Kinder- und Jugendlichentherapie dann gezogen hat. Weil das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich gewesen, dass du in den Track gewählt hast.
Ja, wobei da würde ich sagen, ich habe mich gar nicht so sehr primär für Kinder- und Jugendtherapie entschieden, sondern warum ich in den Kinder- und Jugendbereich gegangen bin, war, mein erstes DFG-Projekt war im Rahmen der Behandlung der Panikstörung. Und da ging es darum, was für eine Doktorarbeit mache ich denn? Und dann war irgendwie so im Raum familiale Transmission. Und ich weiß, dass ich damals, das war auch noch ein Aufenthalt in den USA bei Dave Barlow, kennen vielleicht auch einige. Und wir sitzen so abends da im Labor und er fragt, was habe ich dem vor? Und dann sage ich, naja, so familiale Transmission, Familienstudien und so. Und dann sagt er, ja, aber das ist ganz schön viel Arbeit und so. Und dann war das ja zu der Zeit einfach klassisch, haben die Eltern eine Angststörung, hat das Kind eine Angststörung. Und das fand ich dann relativ langweilig, weil ich dachte, was haben wir davon, wenn wir das wissen? Und das war eigentlich wirklich eher das Bedürfnis, ich wollte wissen, warum beginnt eigentlich eine Störung. Das war eigentlich mein Hauptmotiv, dass ich sozusagen in diesen Altersbereich reingegangen bin. Warum beginnt es und nicht, warum wird es aufrechterhalten? Und dann war ich erstmal an der Fragestellung eben interessiert, wie wird es weitergegeben, aber nicht auf Diagnoseebene, sondern eher theoriegeleitet von den damals auch schon existierenden mechanistischen Studien, dass man wusste, Cognitive Bias spielt eine Rolle. Und ist Cognitive Bias zum Beispiel was, was schon bevor die Störung da ist, in einer Hochrisikogruppe zu beobachten? Das war meine Fragestellung eigentlich der Doktorarbeit. Und dann ging das eigentlich so weiter, dass ich gemerkt habe, wenn du es wirklich wissen willst, musst du eigentlich noch früher anfangen. Und irgendwann war ich auch bei den Babys und wir machen ja hier auch relativ viel Kleinkindforschung. Und ja, und das fand ich dann total spannend und war aber schon auch so, dass ich war halt null dafür ausgebildet. Ich hatte das ja nie im Studium gehört. Es gab in der Psychologie, es gab kaum klinische Kinder- und Jugendpsychologie, obwohl meine Doktormutter La Florin durchaus sich dafür interessiert. Aber ich habe null Ausbildung in Methoden da gekriegt. Und das war halt alles, was ich mir dann erstmal so bei den Entwicklungspsychologen abgucken musste.
Und jetzt deutest du ja schon an, dass der Weg gar nicht so geradlinig war, wie man jetzt manchmal denkt, wenn man deine vielen Stationen und erfolgreichen Stationen und Erfolge sozusagen hier liest und ich habe die vor mir liegen. Du hast vorhin mal angesprochen gehabt, dass es für dich gar nicht so selbstverständlich war, direkt in die Akademie selber zu gehen. Und was vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch manchmal spannend ist, ist zu hören, gab es denn Momente, wo du dachtest, oh nee, also hier gibt es auch Dead Ends und ich weiß nicht, ob ich mir das weiter in der Form, in Anführungszeichen, antun soll, weil auch da meine Erfahrung ist, es wäre ganz, ganz gut im Rahmen von Mentoring von jüngeren Leuten, die ja auch manchmal frustrierende Erlebnisse haben, irgendwie erste DFG-Antrag funktioniert nicht oder Publikation am Anfang ist ein zähes Geschäft oder sowas. Kannst du dich da auch dran erinnern, dass es auch mal harte, schwere Zeiten gab?
In gewisser Weise würde ich sagen, es war eher umgekehrt, weil mein Weg war ja nicht geradlinig. Und als ich promoviert hatte, und das hatte mir wirklich viel Spaß gemacht, und es war aber so, dass ich natürlich, ich bin ja verheiratet mit Jürgen Margraf, der ebenfalls eine Professur dann die erste angetreten hat, als wir unser erstes Kind hatten. Und dann ist so der nächste Schritt, man zieht um und wie geht's weiter? Und für mich war irgendwie so, ich will irgendwie das machen, worauf ich Lust habe, will auch die Forschung machen, auf die ich Lust habe und habe einfach so drauf losgemacht, gar nicht so sehr mit dem Ziel, ich werde jetzt auf eine Professur, ehrlich gesagt, habe ich nie gedacht, dass das mal so klappen würde. Das war überhaupt nicht so geplant. Und habe aber dann auch als eine Übergangslösung in Dresden eben dann die Psychotherapieambulanz aufgebaut und bin damit ein Stück eigentlich aus der Forschung raus und habe dann nach 3 Jahren gemerkt, dass ich todunglücklich war und das nicht wollte. Ich wollte wieder mehr Forschung, wollte zurück und habe damals meine Stelle gekündigt, obwohl ich nichts hatte. Und habe mich dann für, damals gab es noch bei der DFG so Habilitationsstipendien und hatte mich da beworben und dann hat das zum Glück geklappt. Und dann war ich zurück in der Forschung und dann war ich irgendwann in der Schweiz, habe da versucht erstmal über Stipendien. Und es war immer so, dass ich mich ich war bis Mitte 40 immer nur in 2 bis 3 Jahresverträgen und habe mich so durchgehangelt. Aber es war nie so, dass ich das schlimm fand, weil ich immer dachte, ich kann jetzt das machen, was ich gerne mache. Und irgendwann, wenn das nicht mehr klappt, dann kann ich ja noch immer in die Psychotherapie gehen. Also ich meine, das ist ja auch der Vorteil in unserem Bereich, dass es immer noch ein anderes Standbein gibt.
Mich würde nochmal interessieren, wenn du zurückguckst auf deine ersten Publikationen, kannst du dich nochmal so erinnern, was war für dich in deiner Karriere wichtige Publikation, wo du sagst, da so im Nachhinein, da würde ich immer noch sagen, bin ich stolz drauf oder das war für mich so ein besonderer Moment, als das geklappt hat mit der Publikation?
Also ich würde schon sagen, dass ich besonders stolz auf meine Publikation im Rahmen der Doktorarbeit bin und auch noch immer bin, weil ich wirklich denke, dass das ein anderer Weg war, das Thema Transmission anzugucken. Das war zu dem Zeitpunkt, also es gab dann von Plomin, der so Verhaltensgenetik gemacht hat. Ich weiß noch, dass ich in meiner Doktorarbeit ein Zitat von ihm damit meine Arbeit abgeschlossen habe, dass er so sagte, der beste Weg, um zu zeigen, die Bedeutung von Umwelt ist eben genetische Forschung zu machen. Ne? Also und dass ich eben da den Schritt weitergehen wollte, das nicht nur auf so einer Ebene Störung ja, nein, sondern eher in die Mechanismen und auch Entstehung im engeren Sinne über Umweltfaktoren rein. Und ich meine, ich habe Modelllernprozesse angeguckt, Lernprozesse auf verschiedenste Art und Weise. Und das sind Publikationen, die für die damalige Zeit auch sehr gut untergekommen waren und die finde ich auch noch immer toll. Das sind so ganz klassische, wie wir in der Psychologie total trainiert werden, in experimenteller Forschung. Und das finde ich gut. Und es gibt noch andere Arbeiten, auf die ich sehr stolz bin. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das sind Arbeiten, die mit wenig Geld gemacht wurden. Es ist, und das merke ich schon, ich finde gar nicht, dass unbedingt diese großen Studien, und ich habe da auch einige große Drittmittel reingeholt, dass das für mich so die Studien sind, wo ich sage, wow, die sind richtig, auf die bin ich stolz. Es sind eher kleine, wo neue Ideen entwickelt wurden und mit wenig Geld umgesetzt wurden.
Jetzt kommt mal so eine persönliche Frage. Du hast es vorhin angedeutet, du bist seit vielen Jahren verheiratet mit einem erfolgreichen Psychologen. Und da fragt man sich, wenn man da abends zusammensitzt beim Abendbrot, ist das Thema Psychologie oder vermeidet man das gerade, wenn beide in einem ähnlichen Feld tätig sind?
Ist eine Frage, die unsere Kinder häufig gestellt bekommen. Wie war das denn? Also ich glaube, man muss so seine Kompromisse schließen und man ist ja auch unterschiedlich. Klar ist das zum Teil Thema, aber dadurch, dass wir ja auch immer Familie hatten und da waren irgendwie immer auch 2 Kinder mit am Tisch, war das auch relativ begrenzt. Und ich würde denken, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Klar, es gibt so Phasen, wenn man dann intensiv an irgendwas arbeitet, das kennen wir alle. Und ich glaube, das ist auch bei solchen, dann sind ja auch immer kreative Prozesse, wenn wir einen Antrag schreiben oder eine wichtige, gute Publikation, ist das ja ein Prozess, der ja nicht auf irgendwie eine Stunde begrenzt wird, sondern es arbeitet ja nach. Klar, in solchen Phasen ist es dann vielleicht auch mal ein bisschen too much. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich immer so versucht, auch daneben ein anderes Leben zu führen, weil wir einfach viele andere Interessen haben und eben mit Kindern, das hilft enorm, finde ich.
Ja, jetzt hast du schon angedeutet, Stichwort große Anträge und ein großer Antrag war ja jetzt auch Deutsches Zentrum für psychische Gesundheit für deinen, euren Standort Bochum, der aber ja ein Bochum-Marburg-Standort dann auch geworden ist. Vielleicht kannst du einfach erzählen, wie das damals sich aus dem Rückblick im Rückspiegel sozusagen so dargestellt hat. Wie kam es dazu, dass In deiner Biografie ist es ja schon mit Marburg auch angedeutet, ne? Aber sozusagen hätte vielleicht ja auch ganz anders sein können. Warum ist es so geworden?
Also ich glaube, die Ausschreibung für das DZPG war schon sowas, wo ich dachte, wow, das ist eine riesige Chance. Eine riesige Chance, einen Impact zu haben. Und ich glaube schon, dass das auch ein Teil meines Verständnisses, meiner Forschung ist, dass ich irgendwie einen Impact haben will, der für die Gesellschaft auch irgendwie spürbar wird. Und ich hatte das Gefühl, dass das eine wahnsinnige Chance ist, ein deutsches Zentrum zu psychischer Gesundheit mitgestalten zu können. Und dann war letztendlich, es war so, dass relativ schnell eine Kerngruppe zusammenkam, die da das Konzept erarbeitet hat. Und Marburg und Bochum sind halt innerhalb der Psychologie schon große, sage ich jetzt mal, große Institutionen, auch mit einer großen, muss ja auch eine klinische Anbindung da sein, so dass da Marburg aufgrund verschiedener auch persönlicher Bezüge da sehr schnell als Partner total in Frage kam, ne? Also und sowohl auf persönlicher als auch auf inhaltlicher Ebene. Und das war dann so, dass dann auch Hanna Christiansen da mit dazu kam, die ja auch sehr stark für eine so Lebensspanne Betrachtung auf psychische Störungen auch steht. Und das andere, was wir eben auch reinnehmen wollten, da kommt wieder so dieses Transmissionsgedanke rein und letztendlich auch so genetische Aspekte von Verständnis psychischer Gesundheit, wo dann der Robert Kumster, der damals allerdings noch in der Ruhr-Uni Bochum war, jetzt mittlerweile in Luxemburg, der sehr viel ja gerade so Epigenetik, Stressforschung, solche Sachen macht, dass das dann eine gute Passung war, dass wir dann also zusammen mit Jürgen Margraf, Hanna Christiansen, Robert und ich, wir eigentlich dann das Team waren. Und dann haben wir überlegt, was wollen wir? Und wir wollten ganz klar auf Translation und auf Entstehung, auf Frühintervention setzen. Und weil unsere Interpretation des Textes auch war, dass es eben auch stark um Translation geht, haben wir dann auch sehr stark geguckt, wie können wir gute Translationspartner finden. Und so haben wir das Team gebaut mit der Idee, Grundlagenforschung in die Interventionsforschung zu bringen und die Interventionsforschung auf die Straße zu bringen, sage ich jetzt mal, ne? Und dazu die entsprechenden Player. Und dann haben wir ganz gezielt geguckt, wer passt da dazu. Das war dann, also die erste, diese Vierergruppe ist schon, da war auch das Persönliche sicher auch. Man kannte sich, man vertraute sich, man konnte da zusammen, wussten wir, dass wir ein gutes Konzept hinbekommen. Und dann haben wir schon geguckt, wer passt da dazu, sodass wir da eine runde Geschichte machen können.
Und jetzt war ja die Antragstellung und die, wie du es gerade beschrieben hast, das Thema sozusagen ein ganz zentraler Punkt. Dann gab es, und da erinnere ich mich auch noch mit ja etwas pochendem Herzschlag dran, die Begehung und die Begutachtung. Wie erinnerst du dich an diese Phase in dem Prozess des DZPGs?
Meinst du jetzt die Begehung, die sozusagen zur Auswahl der 6 Standorte, die war
genau,
ja Person
genau,
damals?
Den Teil ersten.
Genau, genau. Ja. Ja, also das war natürlich super aufregend, also insbesondere, weil es auch noch während der Pandemiezeit war und ich persönlich glaube ich auch eine Person bin, die eigentlich sehr stark braucht, irgendwie so zu sehen, wie das Gegenüber, ne, so vollumfänglich reagiert, was ja auf so einer Kachel sehr viel schwerer ist. Und wir waren auch alle damals noch gar nicht so versiert, obwohl jetzt auch das nicht 100% glatt sofort ging. Aber damals waren wir ja noch sehr unvertraut mit dieser Technologie, ne, die PowerPoint in so einer Stresssituation zu eröffnen, all diese Sachen. Ich fand das schon sehr aufregend. Und es war sehr wenig Zeit, um sich zu zeigen. Und es war schon so, dass wir als Standort, der eben aus der Psychologie herauskam, sich schon auch, wir haben schon gespürt, wir sind jetzt hier in einem Umfeld, das ist nicht so das Klassische, das wir so kennen. Das ist schon auch nochmal eine ganz andere Runde hier. Und können wir da mit unserem Konzept überzeugen?
Und du hast schon mit deiner Frage darauf hingewiesen, es gab ja nicht nur den standortbezogenen, sondern dann den Termin in Berlin. Was hast du da für Erinnerungen an den Termin?
Also ich glaube, der Termin mit Berlin war ja ein Termin, wo wir auch als 6 Standorte gemeinsam performen mussten. Von daher glaube ich, für das DZPG schon auch ein besonderer Termin. Und ich habe das schon häufiger so genannt, wir waren ja vorher sozusagen im Wettbewerb miteinander und hatten dann ein halbes Jahr Zeit, Freunde zu werden und als Familie sozusagen aufzutreten, was ja schon eine Herausforderung ist. Aber letztendlich fand ich diesen Prozess ja gut, weil es wirklich auch was bewegt hat. Also ich finde das eine gute Überlegung des BMBFs damals, zu sagen, ihr schreibt jetzt gemeinsam ein Konzept, was ihr machen wollt und gemeinsam müsst ihr das auch vertreten. Und insofern fand ich das eigentlich einen guten Termin. Klar war das auch alles super aufregend und wir waren alle angespannt, haben alle gehofft, hoffentlich passiert uns kein Patzer, wir kriegen das irgendwie hin, aber man weiß es erst danach. Aber es war ein guter Termin und danach waren wir ja auch alle irgendwie, es gibt ja auch ein Foto davon, wie wir alle da eigentlich sehr entlastet und auch als gemeinsames Event das erlebt haben.
Und du hast ja darauf hingewiesen, diese Phase war ja mitten in der Covid-Pandemie und dennoch, und das fand ich schon auch eine Herausforderung, haben wir uns ja committed, uns fast, glaube ich, in 4-wöchigen Abständen tatsächlich an den Standorten dann auch zu besuchen. Das war ja auch ein echt klares Commitment von allen Beteiligten.
Definitiv. Und ich glaube auch ein wichtiger Prozess, ne? Dieses auch sich gegenseitig besuchen, kennenzulernen, auch zu sehen, wie die anderen leben in ihrem Arbeitsalltag. Ich glaube, das war ja wahrscheinlich für die anderen 5 Standorte weniger neu als für uns, ne, die wir das jetzt aus Bochum-Marburg kommt und umgekehrt natürlich auch jetzt von euch aus Tübingen oder aus München, Berlin, Mannheim kommt, ja auch nicht so üblich, dass man ein psychologisches Institut besucht. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Prozess gewesen und es ist auch schön, dass wir den ja noch nach wie vor auch haben, zu sagen, wir treffen uns vor Ort immer wieder, um einfach das auch also als eine wichtige gemeinsame Institution auch weiter zu etablieren oder ein weiteres Ritual auch, kann man es ja nennen, ne, zu haben, was einem auch zusammenhält, glaube ich.
Jetzt sind wir bei der Antragsstellung und bei den Hürden oder bei den Meistern der Hürden gewesen. Wenn du jetzt zurückschaust auf die erste Phase der Förderung, was ist dir für deinen Standort, für deinen Doppelstandort, würde ich mal sagen, ne, besonders wichtig? Wo würdest du sagen, das waren Meilensteine oder da jetzt erinnerst du dich gerne dran?
Also die Meilensteine waren natürlich, dass wir jetzt Infrastrukturen aufbauen und am Ende dieser ersten Phase sehen, das ist machbar. Ich meine, das ist ja erstmal alles ein geschriebenes Wort, wenn ich schreibe Infrastruktur, Youth Mental Health Plattform oder Psychotherapie. Aber, und man hat auch eine Idee, aber wirklich die Umsetzung dann hinzubekommen oder die anzulernen. Ich meine, wir sind ja da noch immer dran, da haben wir noch immer eine Journey vor uns. Das war schon auch toll und zu sehen, wie wir jetzt alle in einer doch vergleichsweise großen Gruppe an einem Thema arbeiten können und eben nicht so projektbezogen zu wissen, nach 2 Jahren fällt wieder alles zusammen und wenn du Glück hast, kannst du mit 3 Jahren Verzögerung wieder was Ähnliches aufbauen. Also das fand ich schon als was wirklich Tolles. Ich finde schon, dass wir wirklich was reißen können. Das habe ich auch in den ersten 2 Jahren so für mich auch entschieden, dass das wirklich geht. Wenn wir das wollen, können wir wirklich was reißen. Und dass es auch toll ist, sozusagen auch jetzt unterschiedlichste Perspektiven. Also ich finde schon auch den Reiz des DZPGs, dass wir doch auch unterschiedlich sind und mit unterschiedlichem Blick auf manche Dinge gucken. Und dass ich schon finde, dass es uns recht gut gelingt, es ist ja noch Luft nach oben, das auch zu nutzen. Ne? Das könnte man ja auch, es könnte jeder so sein Ding weitermachen. Ich habe schon das Gefühl, das ist noch nicht lange nicht so, wie es besser sein könnte, aber schon so, man wächst da zusammen und macht was zusammen. Und das ist super, weil wo haben wir das sonst, in welchen anderen Fördermöglichkeiten? Ne?
Und du hast ja auch gerade den Aspekt der Infrastrukturen neben den Projekten. Und Infrastruktur bedeutet natürlich auch erstmal abstimmen miteinander, ne? Sich einigen auf Standards, auf Instrumente, auf Technologien an der Stelle. Also von daher ja ein Konsensprozess, der ja durchaus ja von allen Beteiligten auch ein Wille zum Zusammenkommen braucht.
Und ich muss sagen, also das ist vielleicht was, wo ich, also weiß nicht, ob es ein Meilenstein, aber wo ich einfach denke, wie cool ist das denn, dass wir sehen, dass wir jetzt mit solchen Instrumenten wie ein Minimal Dataset, ne, was wir für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder haben, und jetzt zu sehen, dass da auch in Deutschland Nachfragen kommen, ne, dass wir haben es ja jetzt geschafft, dass das auch in die IGLU-Umfrage reinkommt, wo ich denke, das macht ja einen echten Unterschied, wenn wir das schaffen, durch so ein DZPG Sachen zu harmonisieren, dass wir Dinge besser erfassen, dass wir damit ganz andere Forschungsmöglichkeiten haben, ganz andere Möglichkeiten, auch Forschung in die Praxis zu bringen, wieder zurückzubringen. Und das finde ich schon enorm toll.
Ich habe in deinem Lebenslauf noch zwei Sachen gefunden, die ich ganz spannend fand und dich fragen wollte. Wie ist das denn passiert? 2023 bist du Botschafterin der Stadt Bochum geworden. Was bedeutet das? Was macht man als Botschafterin?
Ja, das ist witzig, ne? Ich bin das total gerne. Ich bin auch mittlerweile ein großer Fan von Bochum. Und das hat auch ein bisschen was mit DZBG zu tun, ne? Dass wir ja auch eines der großen Projekte an unserem Standort ist ja Urban Mental Health. Und das ist ja ein Projekt, das ja sehr klar in die Gesellschaft, in die Stadtgesellschaft reinwirkt. Und ich dadurch eben engeren Kontakt mit der Stadt kam. Und als das DZBG bekannt wurde in Bochum, dass das DZBG nach Bochum kam, hat mich unser Oberbürgermeister Thomas Eiskirch zu einem Podcast eingeladen, der den Titel hatte, es ist leider ja dann doch wieder anders gekommen, nie wieder zweite Liga. Das bezog sich damals auf unsere Bundesliga und jetzt kämpfen wir darum, dass wir in der zweiten bleiben. Und da hatte er dann verschiedene Personen aus der Stadtbevölkerung eingeladen. Und ich hatte ihn dann gebeten, ob wir ein paar Minuten drumherum irgendwie hätten, dass ich gerne was mit ihm besprechen würde. Und dadurch sind wir irgendwie in den Austausch gekommen und dadurch ist eben so zunehmend eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt entstanden. Und dann wurde ich eben angefragt, ob ich nicht eben auch als Botschafterin Bochums auch mitwirken möchte und Bochum über die Stadtgrenzen hinaus eben auch dazu beitrage, dass man Bochum überall kennt.
Ja, toll. Also das scheint ja an der Stelle eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu sein. Mhm. Genau. Und du hast ja jetzt das Stichwort gerade nochmal mit Mental Health genannt, weil was ich auch gesehen habe, dass du 2020 von der DFG gefördert ein mobiles Forschungslabor bekommen hast. Und das habe ich mich nochmal gefragt, wie sieht sowas aus? Was macht man damit? Was ist ein mobiles Forschungslabor?
Ja, das mobile Forschungslabor ist eine tolle Sache, weil es im Prinzip ein Abbild unserer Labore, die wir hier im Bochumer Fenster, also unweit des Bahnhofs, Hauptbahnhofs von Bochum in unserem Gebäude haben, wo eben Eye-Tracking-Labor, Verhaltensbeobachtungslabor, psychophysiologisches Labor, kognitives Labor. Das haben wir in einem Bus, sozusagen in einem kleinen Bus nachgebaut und können im Prinzip die ganzen Paradigmen, die wir hier sozusagen stationär umsetzen, auch in diesem Auto, in diesem Bus, können wir die sozusagen reinnehmen und können dann in der Stadt hier rumfahren oder auch im Ruhrgebiet rumfahren und können, es steht dann auch auf dem Bus drauf, Forschung zu den Menschen bringen, dass wir wirklich eben Forschungsparadigmen vor die Haustür bringen und damit auch, und das ist einer der wichtigen Gedanken dabei gewesen, auch andere Menschen in die klinisch-psychologische, psychotherapeutische, psychiatrische, psychosomatische Forschung zu bringen, ne? Weil wir haben ja oft die sogenannten Weird-Populationen und das ist ein Problem. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch Urban Mental Health in Wattenscheid-Mitte machen, ist das eine Population, die sehen wir normalerweise nicht in unserer Forschung. Und das ermöglicht eben das mobile Labor. Und das war so die Idee dahinter. Und auch zum Teil, um Katamnesen von Psychotherapien auch zu ermöglichen, dass wir irgendwo hinfahren und sagen, nicht nur eben geht's besser oder schlechter, sondern auch vielleicht das noch mit Laborexperimenten zu untermauern.
Welche Farbe hat euer Bus?
Rate mal. Also es ist in den FBZ-Logo-Farben und es ist ein Lila mit Grün und Weiß und es steht außen drauf das Fragen über Fragen mobil.
Oh, toll.
Ja, okay. Und ist also wirklich, das ist eine tolle Sache und wir sind sehr froh, dass wir das haben. Das war damals so ein Großgeräteantrag und ja, das ist super.
Und ihr habt es noch nicht in die DZBG-Farben umgespritzt.
Also wir hatten es bei dem Jahreskongress, hatten wir es zumindest auch da gezeigt und auch gesagt, wir nutzen das natürlich auch für DZBG.
Ja, und jetzt bist du seit glaube ich, Mitte letzten Jahres ja Sprecherin des Gesamt-DZPG-Netzes, gemeinsam mit Peter Falkey. Und ich glaube, ihr habt euch die Zeiten auch so ein bisschen aufgeteilt, wenn ich das richtig sehe. Du bist, glaube ich, im Lead derzeit. Aha. Und das würde mich auch nochmal interessieren, was das nochmal an Herausforderungen oder Veränderung der Perspektive für dich bedeutet, jetzt derzeit für das Gesamtnetzwerk zuständig zu sein.
Also Herausforderung, also das ist natürlich einfach eine riesige zeitliche Herausforderung. Es ist schon richtig Arbeit, weil es sind dann doch viele Dinge, die so zusätzlich kommen. Wobei ich sagen muss, wir haben mit Gabriel Gerlinger einen hervorragenden Geschäftsführer, der das Ganze auch super gut, wirklich sehr verantwortungsvoll, sehr vorausschauend auch viele Dinge erledigt. Aber ich finde es halt schon wichtig und toll, dass sozusagen in so einer Position auch nochmal immer so gedacht werden kann, auch so, was sind so die ein und zwei oder drei oder vier Jahresschritte, die wir uns im DZPG auch geben wollen. Also mit Peter Falkey und eben Gabriel Gerlinger vor 3 Wochen oder sowas auch nochmal zusammengesessen, um auch so eine Perspektivplanung zu machen. Was ist wichtig? Und wir haben ja auch Ziele formuliert, die wir im Rahmen dieser 2 Jahre Sprecherzeit auch gerne gemeinsam erreichen können und da auch Sorge dafür zu tragen, das auch umzusetzen. Also, dass wir sagen, wir wollen die Politikberatung jetzt ein bisschen mehr forcieren, was, glaube ich, gut ist. Wir wollen eine klinische Studie auf den Weg bringen. Wir fangen jetzt nächste Woche an mit der Arbeitsgruppe Kinderschutz, was ich wichtig finde. Da ist mir wichtig, das Thema nicht nur als ein Kinderthema zu betrachten, sondern es ist ein ganz wichtiges Thema auch für die Erwachsenenpsychiatrie, Psychotherapie. Also da, das sehe ich für mich auch als eine riesige Chance oder sehen wir als riesige Chance auch natürlich immer sozusagen in Zusammenarbeit mit dem ganzen Management Board, mit dem ganzen DZPG, aber da auch so ein bisschen auch Themen zu setzen und dafür zu werben, das auch umzusetzen.
Ja, und das sind ja nicht nur viele, sondern auch große Themen. Und das wäre so meine Frage noch an dich. Wie schaffst du es, nicht nur das Pensum sozusagen zu die Bälle, die vielen Bälle, die großen Bälle in der Luft zu halten, sondern an der Stelle auch ja für deine eigene mentale Gesundheit den Ausgleich zu finden. Was hilft dir in deinem Leben?
Wichtige Frage und das ist manchmal nicht so einfach. Also es ist einfach sehr, sehr viel. Ich habe schon gelernt, man muss lernen, deutlich mehr auch zu delegieren. Also ich bin schon jemand, die ganz gerne viel Kontrolle hat und ich habe gelernt, es geht nicht ab einem bestimmten Punkt, da musst du abgeben. Und ansonsten versuche ich schon und achte ich auch wirklich darauf, dass ich sowas wie regelmäßigen Sport mache. Mir immer wieder auch soziale Ereignisse sind für mich sehr wichtig. Ich bin sehr kunstinteressiert, solche Dinge zu machen und einfach jeden Tag mir irgendwie zumindest ein bisschen Zeit zu nehmen, wo irgendwas passiert, was einfach schön ist. Das tue ich schon. Also es ist nicht nur etwas, was ich schreibe, sondern ich versuche es auch für mich umzusetzen. Aber es ist schon so, dass die Zeit ist sehr knapp. Und ich muss schon dafür kämpfen, dafür immer wieder auch Zeit zu haben, damit nicht die Tage zu lang werden.
Ja, und jetzt ist es ja der DZPG-Podcast, in dem wir sprechen miteinander. Gibt es so zum Abschluss unserer Zeit, unserer gemeinsamen Zeit, einen Wunsch, den du an die DZPG-Community erstmal formulieren würdest, weil dafür ist es auch da, unser Podcast-Format.
Also mein Wunsch ist, dass der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, dass wir den weitergehen, weil ich glaube, dass der wirklich gut ist. Wir sind ein Team. Ich denke, es ist ein Team, das sich auch vertraut, das sich auch auf den Weg macht, gemeinsam auch Lösungen zu finden für die Herausforderungen und dass das einfach erhalten bleibt und nicht so im Alltag. Irgendwann wird auch die ZPG mehr Alltag sein. Dann ist es auch nicht mehr so nur noch neu und alles, was neu ist, halt erstmal immer interessanter, sondern da auch irgendwie so dran zu bleiben und da zu sehen, wir brauchen für die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, echt einen langen Atem und dass wir uns den auch wirklich nicht, dass wir den nicht verlieren, dass wir den beim langen Atem bleiben und uns immer wieder zwischendrin auch sagen, und dazu sind zum Beispiel die Jahreskongresse total wichtig, zusammenzukommen und dass wir da neben dem tollen Forschungsarbeiten, die wir haben und uns gegenseitig berichten, auch Zeit haben, um einfach das auch zu genießen und zu feiern, was wir alles erreicht haben.
Und da war ich Ich konnte leider nicht, weil ich im Ausland war, beim letzten großen Meeting bei euch. Aber ich habe gesehen, ihr habt einen Pokal verliehen für ein Dancefloor-Event. Fand ich eine tolle Idee. Also sozusagen an der Stelle natürlich auch so ein bisschen Freiräume zu schaffen.
Das war eine Idee von Isabel Ciubek. Die hat das an dem Abend entwickelt, als sie so viele tolle Tänzer sah. Und ich finde das auch eine super Idee. Und der muss weitergegeben werden. Dass das Tanzen nicht vergessen wird.
Genau. Nee, das sind immer so ganz wichtige kreative Ideen an der Stelle. Toll. Ja, Silvia, vielen Dank für die Zeit, die du heute mit uns geteilt hast. Wir wünschen uns, dass dieses Format auch dazu beiträgt, dass die Vernetzung, das noch besser Kennenlernen der einzelnen Personen, aber auch der einzelnen Standorte an der Stelle miteinander, ja, auf allen Ebenen noch besser funktioniert. Und von daher, ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich drücke dir, aber uns an der Stelle weiterhin die Daumen, dass die Dinge, die du angesprochen hast vorhin, Schritt für Schritt, weil das ist kein Sprint, sondern, wie du ja sagtest, mindestens Mittelstrecke, wenn nicht Langstrecke an der Stelle dann auch weiterhin so toll funktionieren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an dich auch für das Gespräch.